alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Jetzt sind jetzt die Fußballvereine die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Es ist zweifelsohne das wahrscheinlich schönste Intro, das es überhaupt in der deutschen Podcast-Welt gibt. Und es ist zweifelsohne das Format mit den schönsten Menschen, die es überhaupt in der deutschen Podcast-Welt gibt. Mein Name ist Nico Backspin. Man fängt immer mit dem Schönsten an und dann kommen wir zu dem Rest. Und das Schöne ist, ich sehe sie heute alle, denn wir sind an einem Tisch. Und das ist etwas Besonderes, weil das haben wir in einer langen Geschichte in den letzten Dekaden dieses Formates, glaube ich, erst das zweite oder dritte Mal hingekriegt. Tommy, weißt du das eigentlich?
Es müsste das dritte Mal sein, glaube ich.
Ja. Wir haben es in fadenscheinigen Backstages das war auch Berlin.
Ja, das waren auch deine Jungs hier.
Johannes Strate, Revolver, da war es ein Berliner Backstage, ne?
Berliner Backstage.
Dann, am Anfang haben wir es in einem Hamburger, in Anführungsstrichen, Podcast-Studio gemacht. Mhm. Kai kann sich noch dran erinnern. Mhm. Das sah das seriös aus, das Ganze?
Du hast das auch angeschleppt. Also, guck nicht auf mich. Also, es war okay, aber es war auch funktional.
Ja, sehr gut. Und jetzt sind wir in Etablissements, wo Dinge an der Wand hängen, das normalerweise aussieht wie die Partys, auf die Konstantin Eckner geht. Es ist aber das Studio von Draft. Kommt es dir bekannt vorher? Ich habe gehört, du hast hier schon viel gemacht.
Ja, es kommt mir auch so bekannt vor. Es ist relativ wie die eine Ecke im Berghain, würde ich sagen. Ähnlich zumindest. Wir sind auch unweit, ne? Nur im Fluss hinweg. Und Kai hat das erste schon fallen lassen. Wir müssen aber sagen, ich habe alle gut gepegelt. Allerdings, der Pegel ist nicht bei allen identisch.
Ja, das Faszinierende ist, wir haben ein Setup. Wenn ihr dieses Format schon länger hört, dann wisst ihr, dass wir immer mal so ein bisschen Probleme haben mit Sound, Pegel. Dann ist es vielleicht auch mal das Mikrofon von Kai. Jetzt haben wir alles so vorbereitet, dass Kai einfach alles da liegen hat und er schafft es trotzdem, soundtechnisch diese Folge nach 20 Sekunden wieder zu zerstören.
So ist das. Ja. Story of my life. Ja, man sagt immer, ist ein netter Typ, aber ein bisschen hängen geblieben.
Das ist ein sehr schönes Studio, Tommy. Vielen Dank, dass du uns hier heute eingeladen hast. So, gibt es Hausregeln, die wir zu beachten haben?
Nö, eigentlich nicht. Also normalerweise rauche ich hier drin. Das haben wir heute mal gemacht. Also,
habe ich untersagt? Nicht.
Ja, du hast es untersagt.
Naja, ich hätte das netter formuliert. Wir machen das dir zuliebe nicht.
Ja, danke schön. Ja, ich habe gesagt,
das ist nicht mal schauen, wie lange. Ja, nee, aber sonst gibt es keine Regeln, außer hier werden nur Facts gespittet. Würde ich sagen. Ja,
also wie sieht es ja eigentlich aus mit Union Berlin-Liebe? Ist auch, glaube ich, verboten, oder?
Das wird hier nicht mal in den Mund genommen, auch wenn wir uns in der Köpenicker Straße befinden. Aha.
War das eigentlich ein Problem für dich?
Das ist ein durchweckendes Thema für mich, auch nachts, wenn ich schweißgebadet aufwache. Es ist also nicht meine Lieblingsadresse.
Für die Community, die Draft-Headquarters befinden sich in der Köpenicker Straße, korrigiere mich, 10?
Sag das doch nicht so laut, da ist ein Straßeneingang.
10997 Berlin, kommt gerne alle rein.
Nee.
Da könnt ihr hier übrigens, darüber hat noch keiner von euch gesprochen.
Ich will das auch gar nicht kommentieren, ehrlich.
Also hier hängt ein, und das ist der absolute Wahnsinn, ich bin völlig perplex, dass keiner von euch große Augen bekommen hat. Hier hängt ein Originalwimpel, Hertha BSC, Deutscher Meister 1930, 1931, Serienmeister zu der Zeit. Führt an uns keinen Weg vorbei.
Ja, warum hat das Triple nicht geklappt? Ja, also muss man sich erwarten.
Was war 32? Wollen wir darüber reden?
Der Threepeat hat es nicht geklappt.
Es wurde irgendwie unruhig im Land danach.
Ach,
War Pal Dardai auch Trainer da?
Pal Dardai ist Großvater.
Und die entscheidende Frage an dich, Tommy, ist, wie laufen die Vorbereitungen auf 100 Jahre Deutscher Meister?
Sehr gut.
Sind nur noch 5 Jahre. Du mit deiner Agentur hast jetzt auf jeden Fall genug Zeit noch.
Wie wir in der Agenturwelt sagen, wenn wir an irgendwas noch nicht begonnen haben zu arbeiten, wir sind dran.
Finde ich sehr gut. Das Ding ist ja aber auch, wir wissen es nicht, Tripeat vielleicht auch deshalb nicht funktioniert, weil vielleicht sich die Truppe auch aufgelöst hat. Zu den Zeiten wären es nicht wirtschaftliche Verhältnisse gewesen sein. Die 3 Reichsmark 50, die da gezahlt wurden, die waren nicht der Faktor, warum sie gespielt haben. Aber Konstantin, es gibt eine Truppe in Deutschland, wo es wirtschaftlich extrem große Probleme gegeben hat, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Hertha BSC spielt die Saison aber durch.
Ja, der Jokes funktioniert immer.
In Westdeutschland gab es noch eine Truppe, die es erwischt hat. Und das ist unsere News.
Richtig, ich recherchiere das gerade live hier auf reviersport.de. Grüße an die Kollegen, die das vor Ort berichten. Und zwar der erste FC Düren. Wer kennt die nicht? Ja, die waren letztes Jahr sogar mal zwischenzeitlich Tabellenführer in der Regionalliga West im Aufstiegsrennen mit Alemannia Aachen.
Da war das West Money noch real.
Mhm. Okay, wo liegt Düren überhaupt? Fangfrage an alle.
Du, ich habe keine Ahnung.
Welches aber Kai Bundesland?
Ne, auch so allgemein, wo liegt das?
NRW auf jeden
Fall. Ja, NRW ist klar, die Regionalliga West ist nur NRW.
Ja, nah bei Aachen.
Richtig, das ist das Tor zur Nordeifel. Düren liegt unweit von Aachen gelegen. 1. FC Düren hatten versucht, ein bisschen mit Geld reinzubuttern, haben aber die Westkampfbahn übrigens als Fußballstadion. Wer noch nie da war, sollte mal hingehen. Ist eine super Holztribüne, die kleinste Kommentatorenkabine der Welt. Die ist ungefähr ein Zehntel so groß wie das Ding, wo wir ja gerade sitzen. Ungefähr. Im Hintergrund fährt auch immer die Deutsche Bahn vorbei. Also super Ambiente. Verein ist insolvent, das ist das Problem.
Zum Thema zu kommen
an der Stelle. Mannschaft hat gekündigt, Ding ist durch, die werden sich wahrscheinlich abmelden, aber die haben noch ein Heimspiel gegen den MSV Duisburg, der momentan viertklassig unterwegs ist, mit Dietmar Hirsch als Trainer, einer Zebra-Legende, mit Michael Breetz als Manager, der so mit runtergegangen ist aus der dritten Liga. Der
lange.
Ja, die haben ja ihre Schauinsland-Reisen-Arena, kriegen da auch 15.000, 16.000, 17.000 Zuschauer rein, war da schon ein paar Mal dieses Jahr.
Würde das bedeuten, Tommy, du sagst, er hat quasi nach Herder eine neue Herausforderung gesucht?
Er hat eine neue Herausforderung gesucht und ist da ähnlich erfolgreich wie bei uns.
Kennt ihr eigentlich noch, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser 90er-Hip-Hop-Song kommt, wo gesagt wird, Ono, Ronaldo, Rivaldo, Preetz oder Battistuta? Was? Nein. Nee. Den können wir noch mal einspielen.
Den musst du wieder Recherche.
Eine wunderbare Aufzählung von Göttern der 90er.
Warte, während Konstantin nochmal den Sachverhalt erklärt, hole ich nochmal kurz ein kleines Gimmick. Machen wir kurz weiter.
Ja. Also zurück zu Düren.
Stark.
Kein Geld, und aber noch ein Spiel vor der Brust.
Das ist richtig. Also es ist sogar so, vielleicht noch zum Background, wer das ein bisschen verfolgt, die Regionalligen sind ja eigentlich aus meiner Sicht schon die Herberge des kompletten Fußballspektakels. Während jetzt gerade Tommy eine Art Nummernschild mit Michael Breetz drauf.
Hast du von deinem Auto abgebaut?
Ja, wollte ich gerade sagen. Hast du was geklaut? Fehlt das dem jetzt irgendwie?
Ja, das fehlt dem.
Ja, das ist nicht so gut.
Gut, also hier, Düren, was ist los?
Also, die sind insolvent, Mannschaft hat gekündigt, Ding ist durch. Übrigens der dritte Verein in der Regionalliga West dieses Jahr, der wahrscheinlich dann einfach krachen geht. KfC Uerdingen und Türkspor Dortmund sind die beiden anderen. Türkspor Dortmund war jetzt raus, 1. FC Düren hat keine Mannschaft mehr, da haben die sich überlegt. Aber dieses eine Spiel gegen den MSV Duisburg, dieses Heimspiel, wollen wir noch bestreiten und so viel möglich Leute ranholen, mehr als sonst eben sich da vielleicht verlaufen würden bei einem Spiel. Und jetzt haben sie ein Influencer-Casting quasi gemacht. Kai, du weißt da ein bisschen mehr darüber. Und natürlich gibt es da, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was da genau geschehen ist, Kai, das kannst du dann erklären, gibt es natürlich beim Verband und so weiter, ja, das Wettbewerbsverzerrung und es ist alles so ein Spektakel und Schauspiel und der Verein sollte bestraft werden. Aber Düren hat sich gedacht, wir wollen nochmal kurzzeitig zumindest für Schlagzeilen sorgen, weil unsere eigentliche Mannschaft ist ja eh nicht mehr da. Im Übrigen auch in der Mannschaft selber, vielleicht noch ein kleines Moment, der Sportdirektor meines Erachtens sogar und gleichzeitig Mittelfeldspieler Adam Matuschik. Adam Matuschik vom 1. FC Köln, ja, der war da länger. Christian Clemens war da auch mal Spieler.
Spielt jetzt in der Icon League bei The Pack.
Bei 1. FC Düren hat es dann auch nicht mal, glaube ich, für die Startelf gereicht. In jedem Fall, also ein paar prominente Namen. Man sieht, warum der Verein wahrscheinlich kein Geld mehr hat, um in der Regionalliga West mit dabei zu sein. Aber dann, Kai, hat ja irgendwie sich jemand gedacht, Mensch, machen wir einfach ein Casting und holen einfach ein paar Spieler zusammen mit Influencer-Einfluss.
Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären.
Du hast das Thema aufgeworfen.
Ich gebe das mal an Tommy weiter.
Also das hat der 1. FC Düren hat den lieben Bilal kontaktiert, seines Zeichens glaube ich eins der größten deutschen Fußballtalente mal, hat sich dann glaube ich verletzt und ist dann eher in den Twitch/Stream-Markt gewechselt. Immer noch ein guter Kicker und der hat jetzt quasi über seine Kanäle, ich kenne ihn ja auch, könnten ihn jetzt auch eigentlich live anrufen hier in der Sendung, das machen wir jetzt aber lieber nicht. Und der hat sich gesagt, pass auf, ich rufe jetzt quasi über Instagram auf, Leute, bewerbt euch bei uns, bewerbt euch bei mir, ich mache hier ein kleines Casting, ihr spielt vor und wir stellen nochmal eine Truppe auf, die dieses letzte Spiel gegen den MSV Duisburg bestreiten wird. Und das ist insofern natürlich ein Novum, heißt, dass es das noch nie gab.
Danke für die Übersetzung, freut mich. Ja, ja, gut.
Und auf der anderen Seite natürlich auch etwas, wo auf der PK der Trainer vom MSV Duisburg gesagt hat, so, ey Leute, irgendwie ist das hier immer noch Profifußball. So richtig fühlen wir uns da nicht ernst genommen und wir verstehen nicht so ganz, was soll dieses Theater. So, und da ist natürlich jetzt genau der Moment, wo wir einschreiten und wo wir uns jetzt darüber streiten werden, ist das eigentlich eine coole Aktion oder ist das eigentlich völlig daneben?
Da müssen wir ja mal an der Stelle betonen, Kai, eigentlich hier der Vertreter des bösen Kapitalismus im Fußball, keine Influencer im Stadion, oder was sagst du?
Naja, also ich kann zumindest irgendwie den Einwand von Duisburg durchaus verstehen, dass sie gesagt haben, das ist Wettbewerbsverzerrung. Also ich habe auch gelernt, dass es regeltechnisch konform ist, in der Regionalliga zwischendurch halt neu zu casten. So, okay, fair enough. Ich würde jetzt aber zumindest mal negativ einwerfen, wenn das Schule macht. Wo kommen wir denn da hin? Ja.
Oh, stell dir mal vor, Influencer würden Fußballspiele oder ganze Turniere oder Ligen austragen.
Nee, das ist unrealistisch. Das, daran glaube ich einfach
generell nicht. Also ich glaube, es hat ja eine ganz pragmatische Dimension. Nämlich, jetzt kommt der MSV Duisburg da mit echten, ambitionierten Fußballern und weiß jetzt erstmal per se nicht, gegen wen sie da spielen. Ja. Ja, das können ja auch irgendwelche, können ja auch völlige Holzfüße sein, die denen da irgendwie die Knochen kaputt treten. Also da muss ich dir ehrlich sagen, wäre ich Spieler beim SV Duisburg und Spoiler, ich bin es nicht, ich hätte Mühe damit, bei diesem Spiel anzutreten. Vor allem, weil für die Jungs geht es ja um nichts. Sie sind ja völlig, oder es geht nicht nur um nichts, oder aber um alles. Denn die können ja auch völlig übermotiviert dahingehen, weil sie die Hoffnung haben, das ist jetzt hier meine große Plattform, ich werde jetzt hier entdeckt.
Aber ich glaube, so ist es auch. Also ich habe gestern ein Interview von einem der Protagonisten quasi von Düren gelesen, der auch irgendwie hunderte von Kilometern für das Casting dahin gefahren ist. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass die Mehrheit der Leute, die sich da bewerben, das als absolute Chance wahrnehmen. Und ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie ein Mongo-Idiot, Klopper dabei ist, der dann irgendwie aus der Reihe fällt, ist eher gering. So muss man fairerweise auch sagen. Ich fremdel trotzdem so ein bisschen damit.
Ja, also, ich hab jetzt gerade mal ein bisschen reingeschaut bei Transfermarkt.de, die natürlich die neuesten Scoops haben, wer da jetzt so mitspielt. Beim ersten FC Düren, nicht bei Duisburg. Ne? Duisburg hat quasi auch so einen halben Drittliga-Kader, die versuchen ja direkt wieder hochzukommen.
Duisburg ist eh auch so scheiße.
Ja, überhaupt nicht. Hallo,
ey. Das ist doch ein cooles Stadion.
MSV, was soll das denn?
Du?
Also, ey.
Oh, also, jetzt mal ein bisschen.
Berliner Westen, weißt du, mal arrogant hier.
Ja, ein bisschen Kirche im Dorf lassen hier mit deinem Mittelklasse-Zweitliga-Verein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, Duisburg ist bald wieder an den Fersen von Hertha dran. Das ist, wenn man, ja,
die sind näher an Barcelona näher an Hertha, dran. Als Hertha,
also, als Hertha in der Champions League. Duisburg ist näher an Hertha als Hertha an der Königsklasse.
Das Gute ist ja, so, das nehme ich als Learning mit, dass ihr ja überhaupt nicht leicht zu triggern seid.
Also, ich habe hier mal ein bisschen reingeschaut. Zum Beispiel, das ganz oben wird der Kader angeführt, in Anführungszeichen, von David Arize, oder Arize, wie auch immer.
Guter Mann.
19 Jahre, durchlief die Gladbacher Jugend, also war bei Borussia Mönchengladbach, schon mit 16 als aussichtsreichster Kandidat für den Sprung zu den Profis gehandelt. Letzten Sommer zum FC Riga gewechselt, war dann aber nur in der zweiten Mannschaft tätig und ist ihm jetzt vereinslos. So einer spielt damit. Dann gibt es einen Aron Andreasson, isländischer Abwehrspieler, der schon in der vierten Liga für Lübeck und Meuselwitz gespielt hat. Also, wenn ich mir das so durchgucke, dann gibt es hier zwei, drei, die waren mal beim KFC Uerdingen, dann gibt es hier einen, der war bei Bövinghausen in der fünften Liga, einer war mal bei Union Berlin, Leonid Ibrahimi, den kenne ich sogar, der war letztes Jahr noch in der Jugend von Union Berlin. Okay, zum Beispiel dieser Ibrahimi, den habe ich ein paar Mal spielen sehen für Übertragungen, da wird keiner rumholzen, im Gegenteil, es wird ganz witzig sein, weil zum Beispiel so ein Ibrahimi, der ist mega schnell. Also es könnte sogar ganz, ganz krass ausgehen, dass die am Ende Duisburg so ein bisschen übertöpeln.
Aber Moment, so wie du das gerade beschreibst, klingt das ja fast, als würde Bieler gerade den besseren Sportdirektor-Job machen, als der von Düren damals.
Aber so absurd ist die These ja ehrlich gesagt nicht. Also weil der natürlich eine ganz andere Reichweite hat und überhaupt Leute auf die Idee gebracht hat, das irgendwie für sich als Chance zu begreifen. Und die sind natürlich nicht eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob die trainieren können. Ja, und
vor allem, die kriegen jetzt einmal Geld. Ne? Also ein Sportdirektor muss dann planen, okay, ich muss die 34 Spiele bezahlen. Und die sagen hier, Ibrahimi, Jugend Union Berlin, der hat eben den Sprung nicht geschafft, wie fast alle Union-Nachwuchsspieler. Aber hier hast du mal eine Chance, ne, und kannst dich irgendwie zeigen.
Absolut. Also, und ich Ich glaube, Duisburg kann nur verlieren, muss man ehrlich gesagt sagen. Wenn sie halt irgendwie 5-0 gewinnen, dann sagt jeder, war doch klar. Wenn sie halt irgendwie nur 2-1 gewinnen, dann Und wenn sie sogar einen Punkt lassen oder gar verlieren, man weiß es ja nicht so ganz genau, dann sind die Deppen der Nation. Also der Prestige oder potenzielle Gesichtsverlust vom MSV ist schon schwierig. Und wahrscheinlich ist das auch eher die größere Angst, als dass da jetzt wirklich aktiv irgendwie Leute verletzt werden.
Also da sind ja genug Leute dabei, die Fußball spielen können. Das Kleingedruckte ist ja einfach, die melden danach ab, dann ist das Spielergebnis sowieso hinfällig.
Nee, ist nicht. Die Spiele werden gewertet. Das hat der Fußballverband schon gesagt. Alle Spiele, die jetzt Düren bestritten hat, werden gewertet. Alle weiteren, wenn sie sich zurückziehen sollten, werden dann einfach 0-2 oder 2-0 für den Gegner gewertet.
Aber sie ziehen sich doch nicht zurück, oder?
Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich sie spielen schon. Doch. Nee, die spielen jetzt gegen Duisburg und alle erwarten, dass die machen noch dieses eine Heimspiel, machen noch Kasse. Und danach ist das Ding durch, die ziehen zurück. Und genau wie Türkspor Dortmund, die auch nicht mehr spielen, weil die hat ja nicht mal ein Stadion, sind ja einfach raus für die letzten paar Spiele. Muss sagen, Duisburg übrigens auch fast unerholbar vorn, die sind Erster.
Aber das ist doch der eigentliche Skandal.
Warum?
Dass die Ergebnisse von Düren, ja, also wenn du dann jetzt im späteren Kalender Düren und dann kriegst du locker, das kann im Abstiegskampf ja ein entscheidender.
Ja gut, aber das ist ja immer so, das ist ja das Problem dieser ganzen Ligen. Also Türkspor Dortmund hat sich schon zurückgezogen, Uerdingen hat irgendwie, weiß nicht, Punktabzüge bekommen oder sowas. Das ist ja immer das Problem, ne? In diesen Ligen gehen ständig Vereine krachen, weil da irgendwelche Hans Dämpfe irgendwo sagen, ich bin hier Bauunternehmer und habe mal einen Fünftligisten und dann ziehen die sich plötzlich wieder zurück und lassen irgendwie eine Liga so ein bisschen und auch teilweise Spieler und so weiter irgendwie mit Schaden zurück.
Aber man muss ja sagen, der Veranstalter dieser ganzen Nummer ist ja der DFB, anders als bei der ersten und zweiten Liga, die DFL.
Das ist nicht der DFB, das ist der Westdeutsche Fußballverband.
Aha, dritte Liga ist DFB.
Dritte Liga ist DFB, Frauenbundesliga ist DFB.
Okay, gleiche Aussage, anderer Schuldiger.
Alles gut.
Der Westdeutsche Fußballverband bekleckert sich da ja auch nicht mit Ruhm, muss man ehrlicherweise sagen, wenn all diese Vereine oder wenn sie nicht in der Lage sind, so einen Ligabetrieb irgendwie zu garantieren, gleichzeitig dort alle irgendwie pleite gehen und dann du auch noch zulässt, dass so eine, in Anführungszeichen, Scharade stattfindet. Puh, da verstehe ich aber schon den MSV-Trainer, wenn der sagt, so richtig hat das aber nichts mit Profifußball zu tun.
Bevor du reinkriegst, Nico, nur dazu was, aber jetzt, wir müssen nicht ganz vom Thema abdriften, aber ich habe halt dieses Jahr ein paar Spiele, weil Duisburg gerade da unten ist und die haben so Übertragungspartner gesucht, ich habe ein paar Spiele in Duisburg sogar kommentiert für deren Übertragung und die haben auch, Zeiglers Welt war sogar vor Ort und die haben dazu was gedreht. Da gab es ja diesen legendären Duisburg-Fan, falls ihr euch an den erinnern könnt.
Ja, der
ist ja verstorben dieses Jahr. Oh. Oder in dieser Saison.
Rest in peace.
Letztes Jahr verstorben, genau, da haben die da Zeiglers Welt was dazu gemacht. Ich war bei dem Spiel direkt danach. Ich glaube, ich war sogar bei dem Spiel Duisburg gegen Düren in Duisburg. Ich glaube, das war sogar das. Also das Hinspiel, aber mit einer richtigen Mannschaft von Düren. Haben sie verloren. Düren. Was mir da mal aufgefallen ist, ich habe mich mal manchmal mit den Leuten unterhalten, weil da gab es ständig nur im Hintergrund, habe ich gehört, hier, der geht pleite und ist ja nicht nur da so, sondern auch in anderen Ligen. Und das Problem ist eben solche Düren. Das ist so ein, kleinere Stadt. Tor zur Nordeifel, okay, die haben da so ein Mini-Stadion stehen und da wird immer damit gedroht, okay, ihr müsst das Stadion sanieren, weil das entspricht nicht den Sicherheitsbedingungen. Und dann sagen die aber auf der anderen Seite, ja, wir haben aber irgendwie 600 Zuschauer, warum sollen wir das Stadion sanieren? Das reicht ja eigentlich. Also auf der einen Seite wollen die immer die krassen Auflagen und die wollen die krassen Stadien, die wollen die krasse Infrastruktur. Auf der anderen Seite hast du es eben dann doch mit, in Anführungszeichen, Provinzvereinen zu tun, die vielleicht ein bisschen Geld in die Mannschaft stecken, aber die ja dadurch noch keine Fans haben oder die eben wie Wuppertal und Uerdingen hoch verschuldet sind, aufgrund der letzten 40 Jahre wahrscheinlich. Also ich finde immer in diesen Ligen, die Fußballverbände fordern dann immer, die Vereine können sich halten, am Ende gehen die Vereine krachen und dann zeigen wieder die Fußballverbände auf die Vereine so ungefähr. Also es ist irgendwie auch so ein komischer Teufelskreis mit sehr, sehr vielen, aus meiner Ansicht nach, Laiendarstellern, die glauben, sie würden wissen, was sie tun.
Das ist, ja, machst du noch einen? Willst du noch einen dazulegen?
Ich wollte noch eine Frage stellen. KFC Uerdingen, kann das sein, dass ich, als ich damals in der Saison 94, 95 die Coca-Cola-Dosen mit den Erstligavereinen gesammelt habe, dass da noch Uerdingen als Dose in meinem Schrank stand?
Aber natürlich. Also Bayer 05.
Bayer hat sich dann ja zurückgezogen mit der 90er, Bayer Uerdingen. Ja. Aber die haben sich ja dann sogar so ein bisschen gefangen.
Feldhoff.
Ja, wollen wir mal die Top 5 Bayer 05 Uerdingen-Spieler auf All-Time machen?
Friedhelm Funke.
Matthias Schneidet.
Nein, wir fangen mal ganz in Ruhe an. Erstmal Stefan Schapisa.
Das der war
Fleming Paulsen.
Ja, ja. Okay.
Brian Laudrup.
Nein, der war
natürlich.
Also Brian.
Brian Laudrup.
Brian.
Ja.
Brian. Whatever. Das Leben des Brian.
Ja.
Ja, und Feldhoff.
Markus Feldhoff,
Matthias Herget,
Matthias Herget,
Funkelbrüder,
die Funkelbrüder, Sergej Golukovic,
also Funkel, bester Zehner von
Irdingen. Also viele Legenden, dann haben wir Bayern 04 Bayern 05, Entschuldigung, ihre Karriere gestartet.
Das ist erschreckend.
Und das ist dasselbe Irding, was Bernd, jetzt pleite gegangen ist Bernd in der Regionalliga Nordwest.
Wie kann das sein? Wo der Groti fand, also die Mutter aller...
Bernd Dreher, natürlich.
Ja. Oliver Bierhoff.
Also,
weil alles auf Leverkusen gesetzt wurde.
Meint ihr, dass die damals Geld vom Konzern Bayern
bekommen? Nein. Also ich glaube, die Kohle ist damals Richtung Bayer Dormagen geflossen. Rest in Peace. Also guter Handballverein. Und nicht zu Uerdingen. Die haben das alles aus eigener Kraft gemacht.
Ja, glaube ich auch.
Die hatten aber zuletzt ja auch nochmal, und dann kann man sich wieder drauf einschießen.
Der MSV Duisburg damals übrigens auch eine Cola-Dose.
MSV Duisburg, die waren auch bis Ende der 90er.
War das nicht Bashiru Salou damals noch?
Unter anderem. Ja, und eben auch zwei Dietmar Hirsch, der jetzt Trainer ist. Das ist ja eine Zebra-Legende.
Joachim Hopp, also ich meine beim MSV, da können wir ja eine Podcast-Serie draus machen über MSV-Legenden. Genau. Das wissen wir alle.
Aber da hast du Ende der 90er, hast du aber Düsseldorf, Duisburg, Rot-Weiß Essen, die waren alle mal in der Bundesliga zu dem Zeitpunkt.
Wir machen ein Special. Ich habe diese 94-95er Cola-Dosen noch zu Hause. Ja, Dynamo Dresden, MSV Duisburg, all das.
Warum sind die nicht hier,
pass auf. Ausgetrunken oder sind die noch voll?
Die sind ausgetrunken.
Schade.
Ich bringe die mit, die kann man nicht mehr trinken, Konstantin.
Weiß ich doch nicht, ich muss mal probieren.
Ich bringe die mit und wir machen assoziativ zu jedem Verein einfach alles, was uns einfällt. Weil das ist wirklich großartig. Wer damals alles noch in der ersten Liga war.
Ja. Ja. Ja,
damals, das war noch Matthias Sammer, Dynamo Dresden die Zeit, ist KSC, Sergej Kiriakou.
Ja, ist eine Frage, ist auch eine Arminia Bielefeld-Dose mit dabei?
Wir bauen Bochum, der Profi.
Aber ich würde schon sagen,
wieso fragst du
nicht? Ja, weil das ja schon etwas wäre, was so zu den größten Dingen dieses Vereins in der Geschichte gehören würde. Jetzt haben wir aber, Kai, von dir vielleicht mal einen kleinen Insight. Jetzt haben diese, und das muss ich als Werder-Fan ja liebevoll sagen, Idioten es ja tatsächlich geschafft, bis ins Finale zu kommen. Obwohl ich gedacht habe, im Viertelfinale, wir sind halt gegen die Trottel ausgeschieden.
Höherschweine Bielefeld.
Es war jetzt einfach mal, das ist einfach mal der Zenit des deutschen Fußballs im DFB-Pokal. Da sind wir zu Recht sang- und klanglos ausgeschieden. Wir waren sogar noch knapp dran im Gegensatz zu Leverkusen. Da ist der ein oder andere Ostwestfaler, der im Zweifel vielleicht auch Geld in den ersten FC Düren hätte stecken können, hat es lieber in Logen im Olympiastadion gesteckt, oder?
Ja, wie ist der Run? Also es ist wirklich, also ich habe natürlich hier auch im Prolog dieses Podcasts alle vollgelabert. Also ganz Sportfive ist im Arminia-Fieber. Wir haben das Vergnügen, quasi die Logen für dieses Cupfinale zu vermarkten. Gestern war übrigens Start für den Fansale, also für die Public-Tickets. Und es ist Arminia Bielefeld Takeover. Also wenn man Philipp Köster sieht, also wie er den Trainer quasi bei Köster und Zeigler quasi wirklich authentisch erzählt, dass das für jeden Bielefeld-Fan der größte Tag in seinem Fanleben ist. Scheißegal, in welchem Alter du bist. Und es ist wirklich so. Also Arminia hat den Businessbereich ausverkauft
gestern. Aber erklär mal, warum? Also es gibt ja da auch ein kleines Problem. Ne? Also es ist ja so, dass Arminia Bielefeld als erster Finalist
genau, also
quasi
bekannt. Also quasi einen Vorteil hatte.
Die hatten auf dem Reißbrett hatten ja einen Vorteil. Also und man kann auch aus dem Nähkästchen plaudern, dass normalerweise ist das völlig egal, weil sich ein Cup-Finale sowohl im Hospi als auch im Public-Bereich nicht so schnell ausverkauft, als dass dieser Tag irgendwie relevant wäre. In diesem Jahr ist es safe anders. Also und Arminia hat schwer geköft, muss man sagen. Und Stuttgart hatte das Nachsehen. Da wurde jetzt nochmal nachgerüstet, auch weil der VfB auch zu Recht, muss man sagen, da die Nase gerümpft hat und gesagt, das war doch ein bisschen unfair, so. Also es gibt mehr Plätze und die haben jetzt auch ihre Tickets bekommen, alles gut. Und das Geile ist gestern, Fansale, Public Tickets fürs Pokalfinale. Da haben wir gerade nochmal die Facts gecheckt. Also es waren, ich weiß nicht, wie viele Tickets tatsächlich in den Sale gehen, aber also es gab 1,6 Millionen Anfragen.
Aber vorhin waren es noch 600.000.
Ja, aber wir haben es gerade nochmal gecheckt.
Jesus. Aber wie viele Einwohner hat Bielefeld?
Ja, 20.
Nein. Aber ich
nee, das stimmt nicht. 20.000 Mitglieder hat Bielefeld.
Ich habe 300.000 Einwohner, glaube ich.
Ich habe vorhin mal nachgedacht, 17.500 Mitglieder und im Schnitt so 22.000. 30.000 Zuschauer. Ja. Diese ganzen Trittbrettfahrer, die jetzt auf einmal wieder Bielefeld-Fans sind.
Ja, es gibt ja noch einen anderen Fakt und das kann ich aus meinem Umfeld beschreiben.
Lass mich doch mal einmal kurz nochmal zumindest zu Ende, dann gebe ich den Ball bei dir rüber.
Ja, ich will dir mit ansetzen, weil es nämlich für meine ganzen Umfeld-Hip-Hop-Leute, da ist ja der ein oder andere aus Stuttgart in Berlin gelandet, der mit Hip-Hop zu tun hat, die kriegen alle keine Tickets mehr, weil die alle in Ostwestfalen landen. Ja.
Also, wie gesagt, diese 1,6 Millionen, wir haben das gecheckt, keine Ahnung, ob das stimmt, ist auch egal, aber witzig ist es. Die Bots sind rausgefiltert. Echt? Also das kann man auf jeden Fall sagen. Gott. Also das ist
mein Gott.
Genau, also da kursieren auch dubiose Zahlen, was die Bot-Anfragen sind. Ja, das kennt man auch tatsächlich von NFL-Spielen oder von auch so
UEFA-Euro
oder so.
Aber also, auch Konzerte.
Ja, genau. Also das Bot-Game ist schon krass, aber also jeder, der irgendwie, also Ticketmaster kann es nicht, aber zumindest alle anderen vernünftigen Ticketanbieter sind in der Lage, inzwischen halt die Bot-Anfragen rauszufiltern. So, das kann man trennen. Und ohne Bots waren trotzdem halt, ist der ganze Shop ist zusammengeworden, also ist überrannt worden. Und Stuttgart ist ein sehr reisefreudiges Publikum, die waren aber auch schon ein paar Mal in Berlin, aber es ist absoluter Bielefeld-Takeover. Und Leute, das ist ganz, so geil.
Ganz normales Heimspiel von Hertha BSC, was ihr da beschreibt. Ich verstehe gar nicht, ich verstehe die Aufregung gar nicht.
Wann war das letzte Mal ausverkauft? Also welche Gastmannschaft hat das ausverkauft?
Das ist gar nicht so lange her, würde ich behaupten.
Ja. Es gibt aber eine Sache, die dabei ganz interessant ist, muss man sagen, DFB-Pokalfinale, Arminia, Run auf die Tickets. Da ist ja auch der Fakt, es gab noch nie so einen großen Run auf ein DFB-Pokalfinale.
Das ist korrekt. Also sowohl im Hospi als auch im Public-Bereich, also war zumindest nach meinem Wissen ein DFB-Pokal noch nie so schnell ausverkauft wie dieses Jahr. Das ist absolut krass. Und man wird überlaufen quasi von Anfragen. Von Bielefeld ist ja auch durchaus eine sehr solvente Gegend. Da gibt es unfassbar viele gute Unternehmen und scheinbar wollen alle nach Berlin. Und ich glaube, Arminia wird, also das wird die dominierende Kraft auf jeden Fall.
In der Region Ostwestfalen gibt es ja relativ viele Fußballvereine auch, ne? Also ist ja Paderborn, Verl und Gütersloh und so weiter. Trotzdem setzen die es jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen durch. Ich will dann nachher noch über die Jahrhundertelf von Arminia Bielefeld sprechen, die ich schon mal rausgesucht habe. Ja, richtig. Aber vorher noch zum Ernsthaften. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen eine Art, fast schon Rettungsboot, aber so eine Art Torpedo, der den DFB-Pokal wieder fördern könnte. Weil der ist so ein bisschen lame geworden. Zumindest die Erstligisten nehmen den schon noch ernst, wenn sie dann im Halbfinale sind. Aber vorher hast du oft das Gefühl, naja, wir spielen mit und machen das und so. Ja,
aber ich sehe das hundertprozentig genauso.
Und jetzt hast du Kaiserslautern letztes Jahr. Klar, Kaiserslautern ist auch kein klassischer Außenseiter, aber trotzdem, die waren in der dritten Liga und irgendwie hat sich das trotzdem interessant angefühlt. Freiburg war mal am Start gewesen. Natürlich etablierter Erstligist, der auch europäisch teilweise spielt, aber immer noch so eine gewisse dreisame Außenseiter-Mentalität ausstrahlt. Und jetzt hast du Arminia Bielefeld. Ich glaube, dem DFB-Pokal der Männer zumindest hilft das enorm weiter, weil es war zuletzt ein bisschen so Dortmund-Bayern, ja, die haben da mitgespielt. Wenn sie ausgeschieden sind, hat da keiner so richtig drüber gesprochen.
Es gibt leider einen Aspekt bei der ganzen Nummer. Ich weiß nicht, ob er stimmt. Ich habe ihn jetzt auch nur gelesen. Aber Philipp Köster, liebe Grüße. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er uns nicht hört. Der ist ja Arminia Bielefeld Ultra, aber natürlich auch Hertha BSC-Mitglied, das Wichtigere der beiden Facts. Und es ist ja so, dass ganz viele Menschen dieses Spiel identifiziert haben als das Spiel, was sie später mal, von dem sie später mal ihren Enkeln erzählen.
Das Cup-Final? Oder?
Ja, das, was jetzt, das, genau. Das,
oder meinst das du Bielefeld, also das spezifische Spiel?
Das Pokalfinale. Okay. Also der Bielefeld-Fan, der gemeine Bielefeld-Fan wird sagen, so das kommt nie wieder, davon werde ich später mal in einem Podcast oder meinen Kindern erzählen.
So. Hier ist kein Überraschungstake.
So, und jetzt ist es aber so, dass du wohl, und keine Ahnung, ob das stimmt, aber dass du so als Dauerkarteninhaber oder Neumitglied die gleiche Chance hast auf so ein Ticket, als die Leute, die quasi schon seit 25 Jahren eine Dauerkarte haben. Ne? Und jetzt ist so der große Streit, wo die Leute sagen, so, warte mal, du bist irgendwie seit einem Jahr hier am Start, bist Mitglied und jetzt kriegst du ein Ticket und ich mache hier die ganze Scheiße mit und krieg keins. Ne? Also finde ich schon auch eine legitime Diskussion, wie vergibt man eigentlich solche Tickets als Verein?
Zum Ersten vielleicht noch ganz kurz. Das stimmt, glaube ich, schon, weil Ich kann mich erinnern, während meiner fußballerischen Sozialisierung ist ja 97 Energie Cottbus ins Finale gekommen gegen VfB Stuttgart und haben verloren, aber egal. Und Union Berlin, glaube ich, 99 sowas. Und gerade Energie Cottbus, die waren danach noch jahrelang in der Bundesliga und man weiß die ganze Ede Geier-Story. Aber ich finde immer noch, wenn du über Cottbus nachdenkst und denkst nicht über ein paar problematische Fans nach, sondern über Cottbus als Verein denkst, 97, der Run zum Pokalfinale, damals waren ja auch Drittligist und sind gerade nach oben gestoßen mit diesen ganzen legendären Spielern, auch Hossmann und so. Und da standen die plötzlich im Pokalfinale gegen VfB Stuttgart und da erinnerst du dich heute dran, Union Berlin auch oder Alemannia Aachen mal im Pokalfinale etc. etc. Also es stimmt schon, auch wenn es manchmal so ein bisschen vielleicht für Fans, die ständig in der Europa League sind oder so Frankfurt oder so, denken dann, okay, was, das ist ein bisschen lame. Aber es kann schon sein, es ist nicht übertrieben. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Mein Vorschlag ist, wenn du kein Fatmir Wartha-Trikot oder Arthur Wichniare-Trikot.
Das ist es, Rüdiger Kauf.
Oder Ansgar Brinkmann. Oder ein Trikot von Bruno Labbadia oder Ewald Lienen hast. Mit Arminia Bielefeld. Also dann Bielefeld.
Ewald Lienen.
Ja, auch Jahrhundertelf. Wenn du keins davon hast, dann darfst du nur teilnehmen, wenn dann vielleicht ein Enkel dabei ist. Oder
so. Sag mal, war der offene Oberschenkel von Ewald Lienen nicht im Bielefeld-Trikot?
Ja, nein, Gladbach gegen Gladbach. Werder. Ja, ich kann dir sagen, sagen wir mal eine Fanfrage an Herrn Eggner. Oh. Also, wer hat ihn, wer hat geschlitzt?
Manni Karls, keine Ahnung.
Nein, Siegmann von Wesse, Werder. Alter Werder-Verteidiger. Ja, okay. Weiß jeder, wisst ihr alle.
Ja, also. Wissen wir alle. Wissen wir natürlich. Kurz, letzter Satz zur Bedeutung eines Pokalfinals. Du kannst bis heute, für uns in Berlin, als Herr Thaner ist es nochmal was ganz anderes.
Amateure?
Du kannst, ja genau, du kannst bis heute jeden in Berlin, jeder der Hertha-Fan ist, fragen, würdest du lieber deutscher Meister werden oder, und jetzt kommt es nicht mehr, Pokal gewinnen oder im Pokalfinale stehen? Mhm. Jeder würde dir Pokalfinale antworten.
Aber ist es bei dir auch so?
Ja.
Aber das spricht ja dann vielleicht auch noch für was anderes, Nico, dass auch wenn wir immer Fußball als ganzjähriges Happening zelebrieren, also jetzt mal ganz ernsthaft drüber nachgedacht, und wir denken ja eigentlich, ja, es ist kein Eventsport, es geht nicht um einzelne Events, es geht darum, um diese Liebe ständig zum Verein, um, weißt du, immer wieder Treue zu halten. Aber am Ende, dieses eine Highlight, Pokalfinale, Champions-League-Finale, vielleicht für die ganz Großen, ne, für die großen Clubs, wenn irgendwie, weiß ich, Milan oder Atletico mal im Champions-League-Finale stehen, dann sprechen die Fans immer noch 10 Jahre später darüber. Du brauchst dieses Highlight, bei Hertha natürlich besonders, weil die spielen im eigenen Stadion und irgendwie die laden die anderen zu sich ein, mehr oder weniger, das wäre zumindest aber so. Aber das ist schon was Besonderes. Selbst die, weißt du, kannst doch die Dortmund-Fans, die reden da auch noch immer noch darüber, wie Nobby Dickel damals, Pokalfinale.
Gegen Werder 4-1, wir können andere Werder-Beispiele
nehmen. Nee, ist okay, das finde ich eigentlich ganz, wir können über das Spiel aber ganz konkret sprechen auch.
Können wir machen, aber also ich will dazu auch was sagen, weil ich habe auch viele Pokalfinals hier schon in den Dunkelzeiten von Werder miterlebt. Also es ist, also du hast die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren. Das ist keine Weltreise, ne? Also du musst nicht nach irgendwie, keine Ahnung, Portugal fliegen oder so. Genau, also es ist für jeden Normalsterblichen möglich, nach Berlin zu fahren. Du kriegst als ich glaube, beide Parteien kriegen etwa 30.000 Tickets, kann man das so sagen?
Jeweils 30.000 Tickets und die restlichen 20.000 gehen an Sport 5, habe ich gehört.
Nein, das ist leider, das wäre sehr schön. Also das ist leider nicht so, aber also bummelig hat jeder, glaube ich, 30.000 Tickets, was echt eine ordentliche Kappa ist für so ein Finale. So die Hürde dahin zu fahren nach Berlin ist relativ niederschwellig. So das ist wirklich so, jeder kann dabei sein und das ist halt natürlich bei einem Champions League, Euroleague, keiner von mir aus, auch bei einem Länderspiel von der Nati, ist das halt was anderes. Und für viele ist das wirklich der ganze Tag, das ganze Wochenende, wenn ich die Kaiserslautern letztes Jahr gesehen habe, also wie geil die das gefunden haben, hier in Berlin zu sein, also mit 50.000 Leuten, so, das ist halt magisch, ne?
Eigentlich habe ich mir vor 5 Minuten schon eine Überleitung zum Hauptthema gebaut, die nehme ich nachher noch wieder auf. Und
wir haben Hauptthema?
Das ist unser Hauptthema.
Ja. Ja, das wird er dann gleich machen, wenn er die Überleitung wieder aufnimmt.
Nein, es geht mir noch um einen anderen Fakt, um den ich sprechen wollte, aber das packe ich alles mal ein. Denn ich möchte eigentlich noch mal ganz kurz in den Raum werfen, dass wir hier so darüber reden, wie toll Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart ist. Real Talk, vor 10, 15 Jahren wäre mir die Partie Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart im Pokalfinale scheißegal gewesen. Ich behaupte, aufgrund von 28 Meistertitel von Bayern München in Folge und 4 Pokalsiege von Leipzig oder von mir aus auch Bayer Leverkusen in Folge, wurden diese Wettbewerbe auch egal. Und ich habe auch, vielen Dank Kai, dank dir auch in diesem Pokalfinale gesessen und habe mich ein bisschen daran erfreut, dass deine Gäste-Fan-Truppe ein bisschen was, aber eigentlich war das auch, weil du wusstest, was passiert. ich glaube, die Sucht danach sorgt dafür, dass selbst wir hier und ey, prove me if I'm wrong, dir ist Arminia und Stuttgart auch scheißegal. Trotzdem hast du ein Gefühl dafür, ey, du willst das auch geil erleben, was da passiert.
Ich bin sogar zerrissen innerlich, um ehrlich zu sein, weil normalerweise...
Ja, ich auch, finde ich auch geil.
Ich würde sagen, Arminia Bielefeld, geil, ole ole. Mein zweites Problem ist aber, dass ich den weinenden Maxi Mittelstädt gesehen habe nach dem Abpfiff des Halbfinales, ja, der natürlich jetzt genau das, was wir uns alle wünschen, gesagt hat, ja geil, jetzt stehe ich endlich im Pokalfinale im Olympiastadion. Ja. Und dem würde ich es natürlich auch gönnen. Und vom Grundsatz her ist Stuttgart jetzt, naja, muss ich sagen, mögen wir die nicht, weil wir ja eine Fanfreundschaft mit dem KSC haben. Aber jetzt auch eine Mannschaft, wo ich sagen würde, ja geil, dann macht's halt irgendwie.
Ja, und ich glaube, das ist nämlich der entscheidende Punkt, den ich gerade habe. Es ist vielleicht das größere Feld, aber weil der DFB-Pokal dafür sorgt, dass wieder irgendwie eine andere Emotion in den Fußball kommt, plus die Verdrossenheit über diese dauerhafte Bestimmung durch, was nun mal der Fußball hergibt, dass Bayern München das dominiert. Im Zweifel selbst, dass Borussia Dortmund auch immer so eine dicke Rolle dann gespielt hat, plus Leverkusen, plus Leipzig und sowas alles, bekommen wir, glaube ich, wieder ein anderes Gefühl für Tradition, was wiederum in diesem Pokal ja seine absolute Berechtigung wieder bekommt.
Naja, und es ist ja auch ein bisschen so, dass wir können uns ja reinfühlen in Arminia Bielefeld und wissen, zum einen auch monetär, ist das schon substanziell, was die da dazu gewinnen können bei so einem Finale. Plus zu wissen, auf dem Veranstaltungsposter steht, mindestens eine Partei wird hier heute Abend eins der größten sportlichen Erfolge feiern, einen der größten, den sie jemals gefeiert haben. So, das ist ja schon mal eine geile Voraussetzung. So. Finde ich auch, wo waren wir letztens irgendwie, Leipzig, Frankfurt, so, wo ich so denke, naja, irgendwie auch scheißegal, wer gewinnt. Weißt du, so.
Ja, ich finde das Bielefeld-Beispiel auch deshalb interessant, weil du hast Bielefeld ja eigentlich jahrelang in der Bundesliga gehabt. Wir haben vorhin über die 90er gesprochen, war ja auch ein Team in den 90ern, selbst in den 2000ern, die waren eigentlich relativ regelmäßig in der Bundesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga mal wieder, so wie Bochum, Bielefeld. Das waren immer die hoch runtergegangen sind, die sogenannten Fahrstuhlmannschaften. Und ich meine, Bielefeld war sogar vor ein paar Jahren wieder in der Bundesliga kurzzeitig, dann sind sie wieder runtergegangen. Aber der Status auch dieser Clubs hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Also auch für einen Köster und Co., die haben eben nicht mal Selbstverständnis wie einstmals. Ja, wir sind Erstligaverein, das ist jetzt so, ne? Weil einfach, die wissen, wir müssen unser Status ist ein bisschen anders geworden. Man hat das auch akzeptiert, auch wenn es nicht toll ist, auch wenn irgendwie man was dagegen hat, dass vielleicht Heidenheim und Hoffenheim in der ersten Liga spielen und man selber in der dritten Liga rumgurkt, so ein Stück weit. Aber da gibt ja dann eben der DFB-Pokal wieder so eine neue Art von Selbstbewusstsein und gibt dir dann so eine Art neue Identität fast schon. Du sagst, okay, wir sind immer noch ein Traditionsverein, wir haben immer noch unsere Region hinter uns, mehr oder weniger. Paderborn ist eben doch schon ein Thema bei denen, weil die ja in der zweiten Bundesliga mit oben mitmischen. Wir haben aber noch immer eine Identität, wir haben Selbstbewusstsein, aber jetzt können wir uns nochmal über was Neues, bisschen neu definieren, weil ob wir in der Bundesliga wirklich nochmal groß mitspielen können, wie einstmals.
Ja, das wird nicht passieren. Eben. Also, aber ich pflichte dir komplett bei. Also, gerade dieses Thema Identitätsbildung für einen Verein, das ist halt in so einer Cup-Season, da kannst du ja auch 10 Jahre lang von zehren, ne? Also, es ist ja
da, echt es Wahnsinn. Geht ja da und immer um kollektive Erinnerung, ja, ne, die man sich dann Wahnsinn. Gegenseitig erzählt. Also, wo warst du? Warst du auch dabei? Ah, ja, geil, ich saß da, ja, ich war da. Wie geil war das?
Ja, ich war in Berlin, hatte kein Ticket, aber war egal. Genau, war die ganze Zeit besoffen am Breitscheidplatz.
Wir waren dann feiern gewesen.
Leider weißt Messe Süd, glaube ich.
Ist Bielefeld Messe Süd und Stuttgart Breitscheidplatz?
Stuttgart bekommt den
Breitscheidplatz. Ja, aber fairerweise, also nur ein Satz, ja. Konstantin, dann du. Also, Stuttgart ja auch geile Auswärtscrowd, ne? Also, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, ich hätte es Bielefeld fairerweise mehr am Breitscheidplatz gebrannt. Und wer hat die Ostkurve?
Ja, Stuttgart. Es geht ja immer einher.
Ist das so?
Ja, ja.
Ach, krass.
Weil die zweites Team sind, oder wie?
Es wird ja gelost, glaube ich. So. Stuttgart bekommt die Ostkurve und den Breitscheidplatz und Bielefeld bekommt dann sozusagen das Marathontor plus Messe Süd, glaube ich. Aber da habe ich gehört, man würde vielleicht auch über den Alexanderplatz nachdenken. Ich kann es, kleiner Tipp an all die Bielefelder, die hier zuhören. Wenn ihr in der Mannstärke oder Fraustärke, die wir hier gerade antizipieren, kommt, dann könnt ihr euch den Alexanderplatz auch einfach nehmen. Da braucht ihr gar keinen offiziellen.
Oder den Breitscheidplatz.
Ja, also, so, da braucht ihr keinen offiziellen.
Seid doch mal mutig. So. Also wir machen Bielefeld voll. Takeover.
Also hier, genau, wir werden ja angeblich jedes Heimspiel hier eingenommen. Ihr könnt das heute mal wirklich machen. Nicht heute, sondern beim Pokalfinale.
Was hinzukommt, ich finde aber auch das Marathontor, die Seite vom Stadion gar nicht mal so schlecht, weil da sind immer die Auswärtsfans und die machen da ganz schön Tamtam normalerweise. Also, ich finde es eigentlich okay. Also,
weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt.
Warst du überhaupt in deinem Leben mal überhaupt in der Auswärtskurve?
Ich war natürlich auch noch nie in der Auswärtskurve im Werder-Stadion.
Ich war einmal da beim Pokalfinale, damals Bayern gegen Dortmund. Oh. Das war da, wo irgendwie der Ball noch hinter der Linie war und mit Hummels
oder was
war
das? Mit Lewandowski oder was ist das?
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und Boateng hinter der Linie geklärt hat, aber eigentlich war er drin und irgendwie nicht das Spiel war das.
Nee, ich war im Auswärtsblock bei, ich weiß nicht, ob das letzte Spiel von Klopp war, aber es war in der Saison, als Klopp aufgehört hat als Dortmund-Trainer, als die Pokalfinale waren und ja verloren haben gegen Wolfsburg. Ja. Weil das war so Klopps letztes Spiel oder zumindest das letzte Spiel von Bedeutung.
Da war ich übrigens, kleine Side-Note, und dann gehen wir aufs
Hauptthema. Da warst du betrunken vorm Stadion.
Nee, da war ich bei der bei der After-Game-Party, bei der Pokal.
Oh, war die im Spindler und Klatt?
Die war im Spindler und Klatt.
Das ist ja krass. Also,
pass auf. Nice. Aber die lustige Geschichte war, ich war da mit einem Kumpel. Wir sind da irgendwie rein und dann habe ich irgendwann rotzevoll Klaus Allofs voll gelabert. Dann gab es da so eine kleine Bühne, wo man den Pokal halten konnte. Wir haben die ganze Zeit Fotos damit gemacht und irgendwann kam Daniel Caligiuri und hat gesagt, Jungs, ich habe den Pokal gerade gewonnen, dürfte ich den vielleicht auch mal halten? So, und dann gibt es so ein Foto, wie ich ihm den gerade gebe und es sieht so aus, als wären wir so irgendwie voll freundschaftlich und weiter hat er gesagt, verpisst euch jetzt hier, das ist mein Pokal, wer seid ihr überhaupt? Und hat dann, also es gibt ungefähr 35 Fotos von mir und dem Pokal, den Daniel Caligiuri gewonnen hat.
Ein bisschen schon.
Also ich finde, ich habe da mindestens so viel beigetragen wie Daniel Caligiuri.
Was die ganze Story jetzt auch rund um Arminia Bielefeld vielleicht auch zeigt, weil es, hast du ja angesprochen, kollektives Gedächtnis. Jetzt realisieren natürlich auch vielleicht viele, okay, so die 90er, die 80er, die liegen nun mal echt immer weiter zurück. Also diese Generation, die damals irgendwie 35 war und yay, weißt du, irgendwie Bundesliga und keine Ahnung und dies und das, die wird eben auch ein bisschen älter. Und die jüngere Generation, die trotzdem partizipieren möchte, trotzdem irgendwie in der Kurve steht, die braucht eben auch solche Erlebnisse. Und das, glaube ich, das schadet manchmal einigen dieser Traditionsvereine, die eben seit den 90ern wenig gerissen haben. Mhm. Weil die haben ihr kollektives Gedächtnis, ist dann, weiß ich, Rot-Weiß Essen aktuell, ja, wir sind irgendwie aktuell in der dritten Liga oder wir haben mal in der zweiten Liga mit Stoppelkamp. Ja,
oder so wie wenn Kai immer über Diego spricht.
So in der, ja, also ja, es stimmt schon ein Stück weit und natürlich DFB-Pokal kann dann auch einem Verein nochmal einen neuen Boost geben. Wäre vielleicht auch was für ein Hamburger Sportverein gewesen.
Boah, macht der Überleitung des Todes. Denn eigentlich habe ich die ganze Zeit so im Gefühl, wir müssen nochmal auch hier, um Prioritäten zu setzen, eigentlich dieses, und tut mir leid, Tommy, da wirst du ein bisschen raus sein, weil du hast keine Ahnung davon, was diese wirkliche Rivalität bedeutet, von diesem Derby im DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen, Kai, sprechen. Denn das war ja wohl nach Jahren mal wieder das Gefühl von wirklich Feuer unterm Dach, oder? Hey,
ich finde es immer noch, also eins der geilsten Fußballspiele, die ich dieses Jahr gesehen habe, also DFB-Pokal-Finale, Halbfinale der Frauen, HSV, gegen Werder Bremen, Zweitligist gegen Erstligist, seit langer Zeit wieder ein Derby. Ey, und ohne Kack, also wer vorher noch nicht Fan des Fußballs der Frauen war, der muss es nach diesem Spiel gewesen sein. 57.000 Leute im Volkspark, du hast beide aktive Fanszenen am Start gehabt. Der Werder-Fanblock mit einem weiblichen Capo und wirklich einem mega authentischen Support. So, am Ende hat Werder gewonnen, das ist natürlich super. Aber Highlight-Szene wie, ich weiß nicht, ob es die 92. war, aber wirklich kurz vor knapp, wie die Kapitänin vom HSV das 1-1 köpft und die HSV-Kurve so authentisch ausrastet. Also das war so magisch. Alter Schwede. Ich glaube, Nico, du warst sogar im Stadion, oder?
Ich war im Stadion und ich muss auch wirklich sagen, also im Gesamtpaket aus, ich kriege mit, dass das ausgelost wird, hab sofort zwei Herzen in der Brust. Das eine ist geil Derby, das andere ist auch ein bisschen das jetzt aus der Welt, in der ich unterwegs bin, agenturgeprägte Gefühl von krass, das ist Event. Sag jedem in meinem Umfeld, da müsst ihr hin. Alle so, ja, nehmen Frauen und so, ja, mal gucken. So, Papp, innerhalb von 10 Tagen waren, oder nach 3 Tagen 10.000, 20, 30, 40, nach 10 Tagen war das Ding auf einmal ausverkauft.
Ey, ne? Vor allem das Lustige war, also irgendwie, ich kann noch nicht mal sagen, woran das lag, aber es waren relativ früh viele Karten verkauft und man dachte immer, okay, krass, das wird das Rekordspiel, so 30.000, 40.000, so, und dann war das wie so ein Viral, was sich halt irgendwie selber verstärkt hat. Und dann war zack irgendwie, als die 40 geknackt war, war gefühlt am nächsten Tag waren die 57 geknackt und danach wollten dann alle möglichen Leute Tickets haben.
Ja.
Also das war so krass. Also das hast du ja selten irgendwie, also beim Cup-Final jetzt bei den Männern hast du es natürlich auch, aber also wie der Run auf die Tickets irgendwie für dieses Spiel losging und welche Summen da irgendwie über den Tisch geboten worden. Das war wirklich absurd.
Und ich muss sagen, deswegen das Add-on, deswegen passt es hier gut rein, weil halt ein DFB-Pokalspiel damit dem für den Fußball der Frauen nochmal eine andere Sichtbarkeit geschaffen hat. Und das würde mich mal echt mal interessieren bei euch beiden hier aus Berlin, weil wir sind da voll euphorisch, ich war im Stadion. Natürlich kannst du das sportlich nicht vergleichen, vor allen Dingen, wenn die HSV-Frauen in der zweiten Liga angesiedelt sind, dann sind das keine Profis, die arbeiten nebenbei. Das ist eine andere Art von Sport, als wenn sich zwei Bundesligisten
würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Also in der zweiten Bundesliga.
Ja, ich kann dir das sogar sagen. Also das sind alles keine Profis.
Ich verstehe nicht, wieso reingehst, wenn ich sage, die Frauen spielen Fußball und haben nebenbei einen Job. Darum geht es mir doch einfach. Ja, okay. Ich rede ja nicht klein, ganz im Gegenteil. Ich will nur Realität reinsetzen. Wie schön es aber ist, dass das Spiel am Ende über Emotionen getragen wurde und nicht über das übliche Mäkeln am Frauenfußball mit, ja, das ist ja vielleicht Sport. Alles war vollkommen egal, weil du von beiden Kurven und allen Zuschauern drumherum gemerkt hast, wie das denn nur darum ging, in einem fucking Derby den Tod- und Hassgegner.
Es war echt krass. Also es war, ich wohne jetzt in Köln, also ich konnte es, und wir hatten Karten, ich konnte es nicht vor Ort gucken. Also es tat mir in der Seele weh. Und also ich tue mich ja inzwischen sogar mit 90 Minuten Werder gucken, manchmal schon nicht so einfach. Und ich habe alleine auf der Couch 120 Minuten Frauenfußball-Halbfinale im DFB-Pokal geguckt und habe keine Minute bereut. Ey, und also die Magie dieses Spiels, auch wirklich die Realness der Fans, wo wirklich das alle so unfassbar geil fanden. Oder Nico sagt, also wie das Stadion explodiert ist bei diesem 1-1, weil das natürlich auch kurz vor knapp war und gab ein paar Chancen oder so. Und dann macht die Kapitänin halt wirklich so aus dem Off irgendwie das 1-1. Ey, wie, also auch die erste Reihe ausgerastet ist in der Fankurve, das war so geil.
Ist das nicht eigentlich der Beweis dafür, dass wenn du erstmal den Rahmen hast, dass es dann eigentlich auch völlig egal ist, ob da die Männer oder die Frauen spielen, sondern dass es um all die Emotionen geht, weil ganz ehrlich, wenn die Rollen umgedreht wären, wenn Fußball eigentlich ein typischer Frauensport wäre und die Männer tasten sich da jetzt so ran, ja, und dann würden plötzlich die das erste Mal so, ne, das würde ja völlig auch funktionieren, diese Story. So, das heißt, und da vielleicht auch der Appell an alle, zum einen an die Vereine, gebt euren Frauen, und da muss ich das ist der einzige Grund, warum ich Union Berlin loben muss. Die sagen, pass auf, unsere Frauen spielen in der alten Försterei. Das muss man wirklich den Hut ziehen. Und dass sie auch ihr Champions-League-Geld zu großen Teilen auch in den Frauenfußball investiert haben. Appell an die Vereine, lasst eure Frauen, gebt den Frauen auch die Bühne, die sie verdienen. Und dann glaube ich, der Rest ist ja Folklore. Das wissen wir ja besser als alle anderen. Der Rest ist Folklore und der wird sich selbst befeuern und wird groß werden. Und damit wird dann wahrscheinlich auch der Sport größer, als wenn du sie halt auf irgendwelche Amateurplätze verbannst, wo natürlich keiner Bock hat. So, ne? Also da geht natürlich keiner hin. Weil wie am Ende die da unten spielen, ist auch scheißegal. Also wenn wir drei Bier haben und in der Kurve stehen, als ob wir da so auf jede technische Annahme gucken. Das ist uns doch scheiße.
Ja, und außer Konstantin hat ja auch keine Ahnung von uns. Ja, ne? Außer mir. Ich habe auch schon viel Ahnung, aber...
Du hast den Namen der Kapitän immer noch nicht gesagt.
Ich weiß ihn auch nicht.
Sarah Vanessa Stöckmann, die ist schon länger Kapitänin.
So, das fucking Shoutout an Sarah. Nein,
Sarah Vanessa Stöckmann, die ist Linksverteidigerin, 30 Jahre alt.
Aber ich weiß, wo sie arbeitet. In der Kita.
Siehst du?
Shoutout.
Und wer ist von Hamburger Sportverein zu Werder Bremen vor der Saison gewechselt?
Ja, die Stürmerin.
Larissa Mühlhaus.
Eine Verräterin.
Ja, also.
Spielt das Geschlecht keine Rolle.
Hast du recht. Also den hätte ich eigentlich wissen können. Also weil das natürlich auch im Kontext von dem Spiel häufig irgendwie genannt wurde.
Ja, die war
also,
beste Torjägerin der zweiten Liga letztes Jahr.
Ja, ist korrekt.
Ja, Mühlhaus, genau. Hamburg hat ein paar gute Spielerinnen. Anyway, was ich eigentlich sagen wollte, ist aber, das hoffentlich führt es dazu, wenn jetzt Leute das sehen, aber wir können auch gleich noch darüber sprechen, in der vierten Liga sogar, Dortmund gegen Schalke, 10.000 Zuschauer, Rote Erde, ist auch eine Hamburger Verbindung da, weil eine Hamburger Stürmerin zur Winterpause zum BVB gewechselt ist, Dana Marquardt. Aber abseits davon, dass vielleicht die Verantwortlichen mal ein bisschen merken, okay, wir müssen dafür sorgen, dass selbst in der Google-Pixel-Bundesliga, wie es immer heißt, eben nicht mehr die RB Leipzig-Frauen am Kotterweg spielen und die Hoffenheimerinnen in diesem Dietmar-Hopp-Stadion, weil das sind kleine Bruchbuden. Wenn du das abseits vom Stadionerlebnis, wenn du das bei The Zone oder bei Magenta siehst und du schaltest einfach mal rein, dann siehst du, warte mal, die spielen doch in irgendeinem Amateurstadion und die spielen doch in dem Stadion, wo normalerweise die U19 spielt. Und allein der Eindruck, egal wie viele Zuschauer sind, weil bei Union Berlin, der Alten Försterei, sind ja jetzt auch nicht massenhaft Zuschauer, das Ding ist ja nicht ausverkauft, aber damit der Eindruck entsteht, okay, das ist zumindest ernst zu nehmen, auch wenn da nur 3.000, 4.000 Zuschauer sind, aber die spielen in einem richtigen Stadion, vergleichbar mit den Männern, weil ansonsten schaltest du ein, denkst, okay, das ist ja, die Vereine nehmen das nicht ernst, dann muss ich das jetzt auch nicht so richtig ernst nehmen.
Ja, also ich pflichte dir bei, also ich muss auch sagen, also ey, zieh durch, so wie Union sagt, hey, das ist genau, die sind genauso Union wie die Männer, lass sie im Stadion spielen. Ja, okay, dann hast du vielleicht auch eine dezimierte Kulisse, sieht nicht so aus wie beim Männerfußball, aber also es hat das Potenzial zu wachsen und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Also,
weil zum Beispiel der Hamburger Sportverein, warte ganz kurz noch, sag ich dir, dann kannst du, der Hamburger Sportverein, die Heimspiele, die austragen, wisst ihr, wo die austragen? Die tragen die ja auf einem...
Norderstedt, oder?
Nee, die tragen die mittlerweile auf einem Rasenplatz aus und das Tragische daran ist, und ich verstehe, klar, das hat auch finanzielle Gründe und der Volkspark ist groß, aber das, der Rasenplatz ist direkt im Schatten des Volksparkstadions. Das heißt, die Kamera zeigt das Spielfeld und im Hintergrund siehst du das Volksparkstadion. Direkt dahinter, im Schatten davon. Und du siehst, okay, kleiner Sportplatz, 300 Zuschauer und dahinter ist eigentlich dort, wo die Musik
spielt. Also die Botschaft oder das Bild, was du zeichnest, ist nicht gut, aber fairerweise, Erik Huber hat jetzt, glaube ich, auch gesagt, also wenn sie, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, wenn sie aufsteigen oder generell ab nächster Saison wird auf jeden Fall im Volkspark gespielt. Ja, also die, man muss auch den Leuten zugestehen, dass die auch irgendwie auf den Bolzen kommen, sag ich mal.
Ja, also, aber der Unternehmer in mir sagt ja auch, und ich glaube, das sieht man in Köpenick auch so, es war nie so einfach, mit relativ wenig Geld Champions-League-Fußball spielen zu können, als jetzt im Fußball der Frauen.
100%.
Und wenn du das als Business Case alleine, du musst ja nicht mal der Feminist vom Herrn sein, du musst ja nur ein Business Case suchen. Wenn du das nicht erkennst, dann hast du im Profifußball auch nichts zu suchen. Das ist ja ganz und das erkennt sogar Dirk Zingler. Ja. Und der ist jetzt kein progressiver Feminist.
Nee, im Gegenteil. Und du hast ja sogar, wenn du dir mal überlegst, Bayern München, klar, die haben eine gute Mannschaft, die kaufen international ein, Wolfsburg eigentlich auch, weil die haben ein paar Probleme momentan. Wenn du ein bisschen aggressiv investieren würdest, selbst wenn es sich nicht unbedingt direkt rechnet, du könntest, und ich glaube, Borussia Dortmund hat es so ein bisschen vor, die müssen nur erstmal aufsteigen, du könntest mit so 10, 12, 13 Millionen und einem guten Sportdirektor könntest
nein,
du...
Nein, weniger, viel weniger.
Also, aber zum Beispiel Frankfurt oder so haben 6 Millionen, ich sage aggressiv investieren, richtig eine Mannschaft zusammenkaufen, da könntest du mit einer niedrigen zweistelligen Millionenzahl könntest du eine Top-Mannschaft in Europa aufbauen.
Ja, aber das Problem ist, du hast teilweise auch, also klar, du gehst jetzt gerade ins obere Regal,
ich rede jetzt
alleine von dritter Liga in zweite oder von zweite in erste.
Brauchst du
das sind
wenig Geld.
Witzbeträge.
Das ist gar nichts.
Nur jetzt kommt der Punkt, du hast nicht genug Spielerinnen. Also irgendwann ist
auf
der
dem Niveau,
Pool,
ne?
Ist der Pool an guten Spielerinnen auch weg, weil sie alle irgendwo sind, weil natürlich die Jugendarbeit in den letzten Jahren einfach nicht existent war. Das heißt, lass uns mal in 10 Jahren sprechen, dann haben wir ein anderes Material. Aber inzwischen kommst du irgendwann auch an deine Grenzen, weil die guten Spielerinnen auch alle irgendwo unter Vertrag sind.
Ja, natürlich. Wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen vor allem deutsche Spielerinnen kaufen, nur ich würde dann aggressiv reinhauen, Schwedinnen, Däninnen, Norwegerinnen, Engländerinnen, weißt du, weil, wie gesagt, du hast da nicht, brauchst nicht viel Geld und plötzlich könntest du mit Barcelona und Olympique Lyon und so weiter, könntest du um die Champions League mitspielen und du wärst vielleicht...
Vielleicht ein Konzept für den ersten FC Düren.
Ich würde da aggressiv reinhauen, Schwedinnen, Däninnen,
Franzosen. Nein, aber also, er hat ja grundsätzlich vollkommen recht. Also, und um jetzt nochmal einen anderen Aspekt reinzubringen, also wir hatten zum Beispiel bei HSV gegen Werder, das konnte man ja ganz gut messen, da waren 11.000 von diesen 57.000 Leuten waren zum ersten Mal im HSV-Stadion. Also natürlich hast du ein synergetisches Potenzial, was ja cool ist, irgendwie von Frauen auf Männer und Männer auf Frauen, also in den Mannschaften so. Also du stärkst wahnsinnig die Vereinsmarke so und da ist, also wenn du mal vergleichst, wie viel Geld du investieren müsstest bei einem Männerverein, um 11.000 neue, ich sag's jetzt mal, Kunden, also ins Stadion zu bringen, das ist überhaupt nicht bezahlbar. Und da machst du das quasi im Frauenfußball bei so nebenbei, das ist Wahnsinn.
Ja, ich meine, gut, die Kehrseite dieser ganzen Nummer ist natürlich so, wir haben ein extremes Wachstum und das ist immer dann möglich, wenn du von einem relativ niedrigen Startpunkt kommst. So, ne? Also dieses Wachstum wird auch irgendwann stagnieren. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo man auch den Marken sagen muss, jetzt wenn wir mal kurz Business Talk, Leute, this is the way to go. Also überlegt es euch mal bitte. Und gleichzeitig, und das ist auch Teil der Weiten, müssen wir aber auch den Broadcastern sagen, bitte liefert diesem Fußball der Frauen auch die Bühne, die sie braucht. Er zeigt es auch, wir brauchen die Sichtbarkeit.
Aber da ist der Sohn ja schon auch immer so mit dabei, als der größte Vorreiter dafür zu sorgen, dass zumindest die Rampe gebaut wird, damit du es machen kannst.
Aber ich
es braucht aber mehr Faktoren drumherum. Und nur, ich will nur kurz zwei Sätze dazu zusammenpacken. Und da finde ich es total wichtig, dass mit Macht rein, was Konstantin sagt, dass zum Beispiel Borussia Dortmund das ja macht, mit Gewalt das durchdrücken und mit einem Etat in der, was ist das, zweite, dritte Liga da in NRW rumlaufen, was jetzt auch 10.000 Leute zum Derby bringt. Ja. So, und auf der anderen Seite, aber es auch Vereine gibt drumherum, die das halt, und ich meine, HSV hatte, wenn der HSV den Fehler vor 10 Jahren nicht gemacht hätte, dann wären die, hätten die schon 3 Champions League-Titel gewonnen.
Also
aber weil sie den Eins in Europa bei den Herren werden wollten, hatten sie Frauen einfach abgeschnitten und haben die wieder in die Kreisliga geschickt.
Also übrigens ein Fun-Fact, und dann gebe ich das Ding an Tommy, weil ich glaube, du wolltest auch was sagen. Also wir vermarkten bei Sport 5 13 Frauenfußballteams exklusiv, absoluter Topseller, BVB Frauen. Das ist das schlechteste Team, was wir haben. Also tabellarisch oder von Berlin. Ja. Aber ist natürlich auch der große Brand. Aber ich ziehe da auch den Hut, also die leben das, also die wollen halt auch irgendwie ihre Frauen irgendwie nach vorne bringen und haben halt nicht irgendwie, ich kooperiere hier mit irgendwie, sorry to say, Hertha Zehlendorf oder ich weiß gar nicht, welcher Verein das war, sondern wir starten in der Kreisliga und bauen das wirklich grassroot auf und steigen peu à peu auf. Natürlich haben die andere Möglichkeiten als andere Frauenfußballvereine, die in der Kreisliga starten, aber also das ist wirklich gut gemacht, BVB, finde ich.
Ja, echte Liebe, sagst du.
Ja, aber also ich mag das.
Gutes Produkt, da kommen wir ja her, ist ja okay.
Ich würde hier nochmal meinen Appell, weil ich ja ziemlich sicher bin, dass auch ARD und ZDF-Intendanten hier zuhören.
Nur eigentlich, ausschließlich.
Für mich wäre es, und ich weiß, vielleicht oute ich mich jetzt als Nicht-Sportschau-Seher, ich glaube nicht, dass die Fußball der Frauen abbilden.
Punktuell.
Ja. Okay, also aber für mich wäre der Anspruch zu sagen, bei allem, also wir reden von feministischer Außenpolitik. Ja? Leute, dann fangt doch mal bitte bei den einfachen Dingen an. Du hast einen Staatsauftrag, dann zeig doch einfach Fußball der Frauen einfach genauso, wie du Fußball der Männer zeigst in ARD und ZDF.
Ja, weil das habe ich nämlich gerade gedacht, als Nico von The Zone angefangen hat, die irgendwie Magenta, ne, gute Arbeit in der Breite leisten, weil die bringen jedes Spiel, das ist auch okay. Aber da habe ich auch direkt dran gedacht, eigentlich musst du ins Lineare gehen und der Fußball der Frauen ist jetzt nicht zu vergleichen mit, weiß nicht, mit der Leichtathletik-WM oder sowas, aber solche Sachen werden ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen gebracht. Also Events, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sich direkt verkaufen, aber wo es auch darum geht, Sport zu fördern, Sport in die Breite zu bringen. Und beim Fußball der Frauen würde man ja sogar noch auf zwei Rössern reiten oder so. Und zwar würde man auf der einen Seite natürlich eine Sportart weiter fördern und auf der anderen Seite würde man auch vielleicht ein neues Produkt in Anführungszeichen schaffen, was dann in 10 Jahren plötzlich ultra populär ist, abseits der WM und EM. Und dann hast du aber von Anfang an warst du mit dabei, hast es gefördert und hast einfach was getan für die Allgemeinheit, was ja eigentlich auch ein Stück weit erwartet wird, weil natürlich, wer holt sich ein Magenta oder The Zone-Abo für die Google Pixel Bundesliga?
Ja, niemand.
Ja, niemand, genau. Also deshalb, ich finde sogar, dass der Fußball der Frauen wirklich das Potenzial hat, dann einen Tacken disruptiver zu sein. Das hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge zu dem Thema auch schon. Aber ich glaube wirklich, also du musst nicht zwingend den Pfad irgendwie des Fußballs der Männer folgen mit irgendwie tollen Media-Deal bei 2 Pay-TV-Anbietern und dann irgendwie die Highlights noch auf Sportschau oder ARD und Sport 1, sondern ey, du hast wirklich auch das Potenzial, einen Tacken disruptiver zu sein, ne? Also warum willst du nicht das Twitch-Game mal spielen? Also warum willst du nicht sagen, hey, keine Ahnung, scheiß auf irgendwie das Media-Geld, so, ich mach keine Paywall, ich stell von mir aus, also mein Lieblingstag ist immer irgendwie so, nimm dir Shirin David, also bekanntliche Frauenfußball-Aficionado, also nimm die als Host, also bau mit der irgendwie einen geilen Twitch-Kanal auf und also mach das also niederschwellig zugänglich für alle, so dass jedes junge Mädchen oder jeder Fan das irgendwie gucken kann, so finanziere dich eher über Sponsoring, das ist ja genau das Baller-League-Konzept oder so, das ist im Fußball der Frauen, ist das möglich, ne?
Ja, vor allem, also, wir müssen ja auch nicht so tun. Und das ist ja, das lässt sich auf tausend andere Bereiche zum Thema Gleichberechtigung übertragen. Wir müssen ja nicht so tun, als müsste der Fußball der Frauen plötzlich konkurrieren mit
anderen. Ja, genau.
Warum haben wir ein Sky-Abo? Weil wir von Kindesalter an auf Ransat 1 Fußball zugeballert
haben,
bis wir irgendwann gedacht haben, das ist so geil, wenn ich das live sehen könnte. Und irgendwann war der Moment, da konnten wir uns das leisten und da haben wir das bestellt. Das ist nicht so, weil das irgendwie die überlegene Sportart war oder so, sondern es ging um eine Kuratierung. Und wenn dir das von vornherein reingeballert wird, so, und genauso wird es mit dem Fußball der Frauen sein, wenn wir ab heute sagen, wir ballern euch zu mit Fußball der Frauen, dann werden in 10 Jahren die Leute Sky-Abos abschließen. Safe. Dafür. Ist doch ganz klar. Safe. Also da brauchen wir nicht so tun, als wäre der Fußball der Männer irgendwie geiler.
Und was hinzukommt, ich glaube an all diejenigen, die jetzt zuhören und denken, ja, okay, das ist irgendwie so ein Thema, das ist egal, Fußball der Frauen wird immer klein bleiben. Einfach auf dieses Tor, also natürlich Fußball der Männer, okay, global gesehen irgendwie unangefochten.
Schon geil auch, ne?
Das Problem ist, die haben natürlich der Fußball der Männer jetzt global gesehen, nicht auf einzelne Länder betrachtet, der hat natürlich so eine Art Marktanteil fast uneinholbar. Aber alles andere, wenn man auf US-Sport schaut und so weiter, es gibt immer Wellenbewegungen. Aktuell ist der NFL-Hype groß, American Football, es gab mal einen Basketball-Hype, auch in den USA. Baseball war mal Amerikas Sport.
Es gab mal einen Basketball-Hype in den USA.
Na, ja. Die NBA-Zahlen sind
kurzfristig.
Die NBA-Zahlen sind im Keller.
Echt? Ja,
natürlich sind die im Keller. Darauf wollte ich hinaus. Also auf die USA betrachtet, aber auf andere. In Deutschland gab es mal den Hype, Tennis und dies und das. Es ist nie alles statisch und in 10 Jahren könnte es plötzlich sein, dass Fußball der Frauen abseits von dem einen anderen Sport das große Ding ist und keiner hat es kommen sehen. Weil das nie, es ist nie so statisch, es ist nie so, dass zum Beispiel die NFL für immer die Nummer 2 in Deutschland ist. Oder dass irgendwie Tennis für immer die Nummer 2 in Australien ist oder sowas. Das ändert sich ständig. Ich finde mal das Baseball-Beispiel am besten. In den 60ern oder 50ern hättest du einen Amerikaner gefragt, wird Baseball jemals nicht mehr der Volkssport Nummer 1 sein? Hätten die den Vogel gezeigt. Heute ist es Sport Nummer 4, mehr oder weniger in den USA. Formel 1, weißt du, war auch mal ein Riesending, dann war es mal wieder nicht, das ist wieder da. Also es ändert sich ständig und der Fußball der Frauen hat auch das Potenzial, da was ganz, ganz Großes zu werden. Und es geht da nicht immer nur rein weg um die Qualität. Ich meine, meine Güte, Radsport zum Beispiel, ich liebe Radsport, aber wenn viele ehrlich sind, ist es eigentlich relativ langweilig für die meisten. Aber als Jan Ullrich da plötzlich rumgefahren ist, hat jeder Radsport geschaut, war ein Radsport-Experte.
Ja, aber Formel 1. Es ist ja vor allem also so der Durchschnittsfan, wo ich uns auch total dazu zählen würde, wir checken doch sowieso nicht die sportliche, du vielleicht noch, Konstantin, aber wir drei anderen Trottel können euch jetzt sowieso nicht irgendwie die sportliche Brillanz irgendwie wirklich beurteilen. Uns geht's ja auch um, sagen wir mal, die Gesamtwahrnehmung, ums ins Stadion gehen, also um irgendwie, ja, wir wollen irgendwie ein sportliches Event, wir wollen irgendwie Competition, also ob du da aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10% besser oder schlechter spielst, also wem muss ich das sagen, Tommy? Also also, das ist doch auch völlig egal. Also, ja. Und das beste Beispiel ist ja vielleicht wirklich, ich habe Werder in der zweiten Liga geliebt. Wirklich. Ja. Also, weil es einfach geiler Wettbewerb war, so, es hat mega Bock gemacht, darum geht's doch.
Und, ja, und zum Beispiel Dartsport ist so ein gutes Beispiel, oder? Das ist
ich mein, Sport.
Naja, aber, weißt du, die ganzen Zuschauer beim Darts, denkst du, die sitzen da und analysieren dann irgendwie Doppelquote von irgendwie.
Ja, genau.
Moment, ich will das auch gar nicht so verhohnepiepeln, weil das sind natürlich FußballprofiInnen, die das natürlich sehr, sehr gut können und auch großartigen Fußball spielen teilweise. Tut euch aber mal selbst den Gefallen und schaut euch mal eine APK von so einem Spiel an und B, mal so ein On-Field-Interview.
Es ist ein Segen.
Da kriegst du echte Antworten. Ja. Da kriegst du kluge Gedanken. Da kriegst du nicht vorgefertigte Wortfetzen, die dir irgendein Mediatrainer beigebracht hat. Also da sind sie übrigens jetzt schon Champions League im Vergleich zum Männerfußball.
Das beste Halbzeit-Interview, was ich während eines Spiels jemals geführt habe, aus meiner Sicht war mit Jenny Kramer, Turbine Potsdam Kapitänin, die war damals rot gesperrt für 2 Spiele oder sowas, weil auch wenn nur 3-4 Fragen natürlich Zeit waren, weil dann ging es direkt weiter, aber da konntest du die auf die rote Karte ansprechen, auf die aktuelle Form, auf ihren Fehler, den sie begangen hat bei der roten Karte und die hat da losgeplaudert, hat nochmal irgendwie nachgetreten gegen die Schiedsrichterin, weil es war keine rote Karte und so weiter. Also ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie na gut, den SV Babelsberg-Kapitän interviewt hätte während der Halbzeitpause, es wäre sehr lame geworden. Also aus eigener Erfahrung heraus, natürlich gibt es da auch manche, die es vielleicht nicht so gut können, aber wenn du da die Führungsspielerin vors Mikrofon holst, die wissen schon meistens, was sie zu sagen haben und die scheuen sich auch nicht, was ich immer ganz cool finde, auch mal eine Spitze zu verteilen, beispielsweise gegen den Fußballermänner oder gegen Offizielle oder so. Also die haben da nicht unbedingt diese Scheu, die ja leider im ansonsten etablierten Fußball sehr, sehr groß, wo du immer das Gefühl hast, wir leben irgendwie mittlerweile, weiß ich nicht, im Stalinismus. Ja,
nicht
wo quasi
nur Scheu, es fehlt halt hier und da auch an kognitiven Fähigkeiten.
Wollte ich gerade sagen, an die Kuh. Und ich möchte da mal, es ist so ein bisschen so eine Theorie, mit der ich auch an ganz vielen Stellen schon immer rumlaufe, das mal hier in die Runde werfen, wenn wir nämlich über das Grundsätzliche sprechen, was Fußball der Frauen angeht, denke ich ja auch. Und das zeigen so ein paar Dinge, dass man wahrscheinlich in Varianten denken muss, aber du musst es selber machen, du musst es selber ownen, du musst es zu einem eigenen Ding machen. Ich mag nämlich nicht die Grundidee von, wir machen Fußball der Frauen damit groß, dass wir es nachempfinden und kopieren, wie das bei den Männern funktioniert. Dann gibt es die Vergleichbarkeiten über die sportliche Qualität. Es findet in den Stadien statt, da muss eine Kurve sein, da sind die Ultras, hier ist der VIP-Bereich, da sind die Typen auf der Tribüne oder so. Warum nicht das Ganze komplett anders denken? Also komplett als eigenes Event, dass es so wirklich ist wie für andere Blickwinkel auf den Sport. Als es klassisch zu versuchen, braucht es einen weiblichen Capo vor einer Fankurve, damit Fußball der Frauen groß wird? Fragezeichen?
Ich bin da ein bisschen zügig. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Auf der anderen Seite brauchst du einen weiblichen Capo. Naja, also das Geschlecht des Spielenden oder der Spielenden sollte jetzt erstmal keinen Einfluss darauf haben, was wir ja trotzdem für Rituale und für Regeln in diesem Sport haben. So, ne? Also das wollen wir ja eben abschaffen. Mhm. Also insofern, ich würde jetzt auch nicht auf Teufel komm raus sagen, ja, lass uns doch mal die über Twitch machen und so. Warum? Warum? Also wenn wir uns einmal der Tatsache bewusst werden, dass Nachfrage immer erzeugt wird, ja, also eine Nachfrage wird von der Industrie erzeugt. Es gibt ganz wenige Nachfragen, die wirklich intrinsisch einfach entstehen. Ja, das ist Hunger, Durst, Schlafen, Kacken. So. Alles andere wird dir suggeriert, dass du es brauchst. Ja, und genauso wird es auch mit dem Fußball der Frauen sein. Ich finde, da müssen wir nicht auf Twitch ausweichen. Nee, im Gegenteil. Da müssen wir eigentlich sagen, so, das sind genau dieselben Regeln, wie der Markt, wie der Medienmarkt funktioniert und so. Warum sollen wir den Fußball der Frauen da nicht auch einbetten? Also warum muss irgendwie so ein Spiel dann auf Magenta laufen? Ich meine, das kann man auch niemandem wünschen, Magenta abonnieren zu müssen.
Herz aber kurz davor, diese Saison.
Abwarten. Ja, also, was du nicht weißt, ist, dass wir übrigens die größte Aufholjagd, die der europäische Fußball jemals gesehen hat, jetzt gerade starten. Ja,
ist auch dein drittes Helles gerade.
Ich will übrigens 11 Punkte auf Platz 3, hat
Tommy gesagt. Ja, und ich will übrigens nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass die Mannschaft, die wir 5-1 kürzlich geschlagen haben, aktuell 2-0 gegen den HSV führt. Ja,
Eintracht Braunschweig.
Eintracht Braunschweig, will ich nur mal ganz kurz sagen. Also liebe Grüße nach Hamburg auch an der Stelle. Vielleicht solltet ihr euch in Zukunft eher auf Frauenfußball konzentrieren. Weil wer dann im Volkspark spielt, das wird sich noch rausstellen.
Wow. Oh, schon zwei. Ja. Aber funktioniert, und da bekomme ich nämlich her, funktioniert in Wolfsburg aber auch nicht.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen Manifestation, keine Ahnung, was das Wort ist, aber Self-Fulfilling Prophecy.
Money-mäßig.
Ja, Money Boy heißt das Wort, glaube ich. Naja, so. Also ich glaube, man muss das einfach auch wollen und dann kann man es auch einfach manifestieren und dann wird es auch so sein. So. Aber jetzt lass uns mal bitte ganz kurz wieder zum richtigen Fußball rüber.
Zu Arminia Bielefeld.
Oh Gott.
Nein, macht natürlich nur Spaß, aber wie ist denn das? Verkacken die das jetzt wieder, HSV? Also ist das noch denkbar?
Nein.
Nee, oder? Das ist
du willst jetzt gerade live über dieses Spiel reden.
Ja, aber ja, die legen 0-2 zurück gegen Braunschweig. Ich meine jetzt,
das macht ja auch ein bisschen Spaß. Also,
Bell und
ja, also, lass uns kurz zusammenfassen. Wir nehmen an einem Freitagabend auf. Es ist 19:30 Uhr. Halbzeit in Hamburg. HSV liegt 0-2 gegen Braunschweig zurück. HSV-Fans in der Gruppe hier, wo ich bei Bundesliga, der Nils hat gerade geschrieben, dass auf der Pressekonferenz gestern gefragt wurde, ob die Aufstiegst-T-Shirts dann schon gedruckt wurden. Mhm. Und der ist auf 180. Schöne Grüße, Nils. Ja, weil der eh seit Jahren, und das ist so ein HSV-Fan-Syndrom, ich sitze ja seit 10 Jahren neben dem bei Bundesliga, seit ungefähr 6 Jahren gehe ich ihm damit auf den Sack, dass ich sage, nee, dieses Jahr schafft ihr das aber. Ne? Und bin auch in den ersten 3 Jahren ironisch, seit 4 Jahren voller Überzeugung, Alter, ihr müsst das doch jetzt
irgendwann mal hinkriegen. Ja, ich finde auch, jetzt ist auch immer mal gut, die müssen jetzt mal hoch.
Also aber wie ist die Situation? Kann das noch schief gehen?
Ja, kann doch schief gehen. Also das ist ja
also sie haben ein bisschen Vorsprung, aber wenn sie den jetzt in 2 Spielen verspielen, dann ist
Magdeburg auf Augenhöhe. Ich glaube, Köln kriegt nicht mehr die Flotter. Das würde mich wundern.
Oh, die haben gerade das 1-1 bei Elfmeter gemacht.
Ja, auswärts bei Fürth.
Ja, oh, sorry to say. Also wir haben tatsächlich mal, ich habe nicht alle Spiele vom HSV genau auf dem Schirm, aber die spielen hinten gegen Fürth am 34., 33. Ulm. Es kommt noch Schalke zu Hause, KSC und ja gut, Braunschweig, den 6. habe ich vergessen. Also eigentlich ist das Programm okay. Also,
ja, und die haben ja auch Vorsprung auf Magdeburg und Magdeburg gewinnt ja nur auswärts.
Ja, also es gibt viele Zutaten, wo der HSV safe aussteigen müsste, aber man hat natürlich irgendwie durch die vergangenen 6 Jahre schon, also dass die nochmal eine Flotter bekommen könnten, würde mich jetzt nicht wundern. So, also
übrigens, das Spiel Hertha gegen Magdeburg werden wir wieder vereint zusammen in Berlin Wahnsinn, im oder? Stadion.
Wahnsinn. Steht das fest, Kai?
Kommst du auch, Kai?
Können wir eine Folge aufnehmen?
Das steht jetzt also fest. Ich hoffe, meine Frau hört das nicht, aber ich würde das nochmal mit meiner Frau besprechen.
Also wenn du das hier hörst,
also liebe Frau Rippe,
Frau Rippe, dann
nur FYI, der Kai kommt.
Der Kai kann an dem Tag nicht.
Du kannst uns jederzeit anrufen. Wir können dir sagen, wo Kai ist.
Ja. Ruf uns an, Handy ist auf lautlos.
Ich bin in guten Händen, auf jeden Fall.
Ja. Natürlich, wir nehmen dich ja mit ins KitKat.
So wie ich das hier sehe. Oh, Konstantin, warum musst du an der Stelle immer übertreiben? Ah.
Warum denn? Der Kai war noch nie im KitKat, oder?
Ja, das stimmt. Siehst du? Dieses Format ist nicht der Raum, in dem du deine privaten Clubvorlieben in dieser Stadt ausbreiten solltest. Das ist der, wo wir versuchen, halbwegs seriös uns über Fußball zu
unterhalten. Ach so, alles klar. Morgen Abend Tresor.
Aber wir können noch mal kurz zu den richtigen Clubs gehen, also vom HSV. Also, weil das ja auch ein netter Twist ist, irgendwie von dem Podcast, ist ja auch ungeplant, aber macht auch irgendwie Spaß. Also, imagine what could happen, wenn der HSV nicht aufsteigt.
Also, ich sag's dir, wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigt, werden sie nie wieder aufsteigen.
Och, ein bisschen schon, ne?
Also, nein, das ist jetzt durch. Also, dann wird Davy Selke den HSV verlassen. Was
zurück zu Hertha gehen, um mit der Hertha aufzusteigen. Ja,
die alte Hertha-Legende.
Ja, die alte Hertha-Legende. Nein, also das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Kein schlechtes Wort über Davy.
Guter Typ. Davy, Shoutout.
Aber also ich mit der HSV, und das ist ja die Krux. Der HSV muss ja gar nicht aufsteigen, weil die sich ja wirklich geschafft haben, in der zweiten Liga finanziell zu konsolidieren.
Es ist der Dino der zweiten Liga. Keine Mannschaft war länger in der zweiten Liga in der aktuellen Situation
als die Spielvereinigung Fürth kotzt das an.
Nein, in Hamburg sagt man Erstliga, Zweitliga, Hauptsache Dino.
Nee, aber das ist ja, das kann man ja aus Hamburg ja mal ein kleines bisschen mitbringen, auch aus, wie gesagt, den Fankreisen, dass das schon auch ein Gefühl von, ist doch ganz geil, Spiele sind gut, Stadion ist immer voll, wir haben gute Stimmung, wir gewinnen halt die meisten Spiele oder die Mehrheit der Spiele. Das ist die letzten Jahre schon sich auch ganz gut angefühlt, der zweite Liga
weiterzuspielen. Ja, da hat man doch mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Wenn du jahrelang auf die Schnauze bekommst und plötzlich bist du in der Liga und gewinnst die Mehrheit deiner Spiele, weil ich meine, die sind immer Dritter, Vierter, irgend sowas gewesen, ne? Hamburger SV. Ja. Und plötzlich hast du mal Erfolgserlebnisse, wenn du damit nicht aufsteigst, das gibt dir einen ganz anderen Boost. Und das merken ja selbst auch so Vereine, die mal in der dritten Liga sind, finanziell schlecht.
So habe ich versucht, meinem Sohn die zweite Liga schön zu reden. Ja, natürlich. Ja, und dann kam diese
Saison. Schade an Gianni.
Ja, doof nur, dass es halt nicht geklappt hat.
Und dann kam gesagt, Elversberg spielen, dann war ein Problem.
Wir werden ja alles gewinnen. Ja. Aber es ist ja in der Tat so, dass du einfach du hast wieder kollektives Gedächtnis. Du hast mit so einer Zweitligasaison quasi ein Pokalfinale über eine ganze Saison, weil die Leute können darüber reden. Ne? Ja. Wir sind da am Start. Hey, und ganz ehrlich, wenn ich der HSV wäre, das Traurige ist ja, der HSV ist ja Hertha BSC. Ist ja ein und derselbe Verein. Wir haben irgendwelche windigen Investoren, wir haben so einen dummen Stadtteilverein als Konkurrenten, der jetzt in der ersten Liga spielt. Es ist ja, der HSV und Hertha sind ja exakt derselbe Verein. Und wenn ich in Hamburg wohnen würde, würde ich safe zum HSV gehen. Ist doch völlig klar.
Jeder in Hamburg, also St. Pauli, nett gemeint. Das
stimmt nicht, aber...
Ach komm, also wenn du halt, klar, für Leute, die in St. Pauli irgendwie geboren sind, die gehen zu St. Pauli und ja, es ist irgendwie auch ganz witzig, ist ein toller Zweitverein,
Aber wenn du in Hamburg...
Die spielen erste Liga auch nächstes Jahr.
Ja, sorry, aber also als Hamburger bist du HSV-Fan. Also da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Also alles andere ist eher so ein Lifestyle-Statement. Also...
Aber da finde ich zum Beispiel die Vergleiche ein bisschen schwierig, weil ja natürlich in Berlin auch ganz anders wegen Trennung der Stadt einfach, ne? Das
darf man nicht vergessen. Also der Vergleich hinkt da auch.
Und ich finde auch, das ist auch nicht so eine München-Situation, wo du irgendwie 1860, da gehen irgendwie die Münchner hin und Bayern gegen alle anderen hin.
Das stimmt auch überhaupt nicht mehr.
Das ist vorbei, genau. Ja. Aber finde ich nicht ganz so, aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, einfach erst FC Köln weiß ich nicht, aber ich glaube auch die Schalke hatten sich erhofft, wenn wir in der zweiten Liga wieder sind, ist es nicht finanziell gut, aber irgendwie, wir brauchen Erfolgserlebnisse, weil wir ansonsten einfach in so eine kollektive Depression für immer zurückfallen.
Es gibt einen Punkt, den du als Hertha-Fan dir da vor Augen führen musst. Du sagst, das ist eine Kopie. Ich sage dir, der HSV ist das, was Hertha vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren ist. Denn ihr geht jetzt durch diese eine Talsohle, die noch nicht klar ist, die der HSV schon durch hat und wo Schalke auch so eine Saison Vorsprung hat. Das Bewusstsein aus, das geht ganz schnell wieder. Lass uns über die Finanzen des Vereins reden, lass uns über die Kaderzusammenstellung reden, lass uns über die Gesamtsituation reden. Das wird nichts in den nächsten Jahren. Ich würde einen Hot Take, und damit schließen wir vielleicht die Runde, du kannst auch gerne nochmal dagegenhalten, ich würde einen Hot Take ans Ende setzen. Hier ist dieser komische Wimpel, Hertha BSC, Deutscher Meister 1930, könnte sein, dass das Aufstiegsjahr in die erste Fußball-Bundesliga ist, 100 Jahre später. Wäre eine schöne Party, die du auch vielleicht als Agentur kommunikativ feiern könntest.
Ja. Es wird natürlich, und das zeigt, was für ein Tor du bist, sowas zu behaupten, es wird natürlich anders kommen. Wir werden nächste Saison aufsteigen, wenn nicht schon noch diese, denn 11 Punkte auf Platz 3. Kai, du hast es gesagt.
Weißt du, wie der der Punkterekord in der zweiten Liga, nur falls ihr das brechen wollt, nächste Saison?
Ja, so. Wir doch, oder?
Ne, es gibt 102 Punkte zu vergeben, glaube ich. Ja, holt ihr die?
Ja, die werden wir jetzt nicht mehr holen, aber mal schauen. Ich will nur sagen, wir steigen natürlich nächstes Jahr auf, denn Fabi Reese wird bei uns bleiben.
Da geht's schon los.
So, und Ibo Maser werden wir verkaufen und für die Kohle werden wir uns noch irgendeinen geilen Typen kaufen. Dann werden wir aufsteigen und dann, liebe Leute, erinnert euch mal, was der erste FC Kaiserslautern damals gemacht hat. Das wird genauso wieder passieren.
Wer ist euer Otto Rehhagel in dem Szenario?
Ja, genau.
Ja, Stefan Leitl natürlich.
Es gibt ja, und da sind wir jetzt im letzten Thema mit eingestiegen, mit der HSV verschenkt er den Aufstieg noch. Nach jetziger Tabellenkonstellation, wenn das so bleibt, wie diese Ergebnisse gerade sich ausführen, wenn ihr das hier hört, ist das alles schon Makulatur. Wenn Magdeburg und Lautern gewinnen und die beiden hochgehen, du als Hertha-Fan, möchtest du lieber HSV und Köln oder Magdeburg und Lautern in deiner zweiten Liga haben?
Nee, ich hasse Kaiserslautern und Magdeburg mache ich auch nicht, deswegen HSV und Köln auf jeden Fall.
Wäre doch ein Take. Ja. Nehmen wir mit. Nächstes Mal, wenn es wieder schöner neuer Fußball heißt, werden wir das Ganze besprechen. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank an diese wunderbare Runde.
Das
war Runde.
Schön, das machen wir jetzt immer so, oder?
Ja,
bei dir das nächste Mal in der Loge, würde ich sagen.
Ja, absolut.
Das nächste Mal machen wir in der Loge.
Ja, Logen Ultra, ja. Tommy
Kai Rippe und die Special-Folge.
Special-Folge
gibt es dann beim DFB-Pokalfinale, wenn unsere Bots funktioniert haben. Ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Bye, bye. Peace.